Heute ist der letzte Teil unserer Reihe Die Wahrheit. Die Wahrheit über das Böse. Friederike hat uns ja vorhin schon erzählt, welche Teile wir da hatten. Und heute wollen wir nochmal dieses eine Thema anschauen, das Böse. Wenn wir so von so etwas Großem reden wie die Wahrheit, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir die definieren. Und wir hatten in dieser Reihe so eine Definition für unseren Kontext. Wahrheit ist das Ergebnis eines offenbarenden Prozesses des Erkennens. Also heute wollen wir versuchen zu erkennen, was offenbart uns Gottes Wort über das Böse. Ich hatte erst einen anderen Titel für diese Predigt überlegt, die Wahrheit über den Teufel. So nach die Wahrheit über Gott dachte ich, wäre das ganz passend. Aber dann habe ich es bewusst weitergefasst, das Böse. Es wäre eine Engführung, nur den Teufel zu betrachten. Das Böse ist viel mehr, aber thematisch kommt der Teufel natürlich auch vor. Inhaltlich habe ich 4 Punkte, mit denen ich mich heute Morgen beschäftigen möchte. Da ist einmal der Ursprung des Bösen. Was wissen wir darüber? Was sagt uns Gottes Wort darüber? Dann, dass wir das Böse oder den Bösen besser nicht verharmlosen. Wir wollen uns als drittes anschauen die Macht des Bösen und als viertes das Böse in uns. Warum ist die Frage nach dem Bösen für uns heute überhaupt noch relevant und wichtig? Fragen wir das mal zuerst. Immer wieder begegnet uns das Böse. In den Nachrichten hören wir davon, in der Zeitung lesen wir davon und das kann große oder auch relativ kleine Dimensionen haben, große Kriege und brutale Übergriffe an der Straßenecke. Manchmal sind wir Betroffene, wenn uns Böses angetan wird, also wenn wir das ertragen müssen. Und manchmal sind wir aber auch Täter, wenn wir so handeln, dass andere verletzt werden. Zum Teil ist das Böse auch strukturell verankert und wir werden schuldig, ohne dass wir viel daran ändern könnten. Ich denke zum Beispiel, dass Teile unseres weltweiten Wirtschaftssystems böse Züge haben, nämlich da, wo andere Menschen ausgenutzt werden. Das Problem ist, dem können wir uns nur sehr schwer entziehen, wenn wir das Böse an den Strukturen denn überhaupt mal bemerken und erkennen. Also das Thema ist nicht ganz einfach, aber wollen wir mal schauen, was Gottes Wort dazu sagt. Woher kommt das Böse? Das Interessante ist, dass die Bibel uns dazu eigentlich gar nichts sagt. Die Bibel geht ganz einfach von der Realität des Bösen aus. Das Böse ist da, fertig. Leben wir damit? Gehen wir damit um? Arbeiten wir mit dem Bösen? Einige hilfreiche Gedanken zur heutigen Predigt habe ich bei dem Theologen und Religionswissenschaftler Siegfried Zimmer entdeckt, auch wenn ich nicht immer mit allem einverstanden bin, was er so sagt. Er meint, dass die Bibel gar nicht so erklärt, woher das Böse kommt, dass darin im Grunde die besondere Qualität der biblischen Überlieferung steckt. Nämlich, es gibt keine erfundene Geschichte darüber, wo das Böse herkommt. Irgendeine Geschichte, die irgendwie versucht, die Entstehung des Bösen rational zu erklären. Die Bibel macht das nicht. Sondern die Bibel geht einfach davon aus, dass das Böse da ist. Vielleicht ist das ja sogar das Gefährliche am Bösen, dass wir gar nicht wissen, woher es kommt. Es kann überall sein. Alles kann uns verführen. Das Beste, Sauberste, Schönste kann zur Versuchung werden. Für alles besteht die Möglichkeit der Verdrehung. Das Böse lauert wirklich überall. Was wir wissen ist, dass Gott eine Welt der vollkommenen Harmonie, des Friedens und der Freiheit geschaffen hat. Gott hat seine eigene Schöpfung als sehr gut beurteilt. Er hat das Böse in der Welt nicht gewollt. Und auch nicht geschaffen. Und Gottes Wort macht deutlich, am Ende wird das Böse keinen Bestand haben. Und der Bösewicht übrigens auch nicht. Zum sehr Gut der Schöpfung gehörte, dass sich alles Gottes Willen unterstellen sollte. Auch der Mensch sollte sich dem Willen Gottes beugen. So war es vorgesehen. Aber zu dieser vollkommenen Schöpfung gehörte eben auch der freie Wille des Menschen. Für das oberste Wesen der Schöpfung war keine Fernsteuerung vorgesehen, so etwas wie eine naturgegebene, naturgesetzliche Zwangsläufigkeit, die ihn irgendwie auf der Spur hält, damit er halt so handelt, wie Gott es möchte. Das war nicht vorgesehen. Was Gott wollte, war freiwilliger Gehorsam. Nur so konnte der Mensch ein vollständiges Bild Gottes sein, ein Abbild von Gott. Zur Freiheit des Menschen gehört nun aber, dummerweise muss man fast sagen, die Möglichkeit zum Ungehorsam. Und der Mensch hat sie genutzt. Es war im Grunde nur ein ganz kleines Verbot, die Früchte von einem Baum nicht zu essen. Das war alles. Das Böse in der Weltgeschichte begann, als die ersten Menschen trotz Verbot von diesen Früchten gegessen haben. Wir schauen das gleich noch mal etwas näher an. Versuchen wir aber zunächst eine kurze Definition, bevor wir tiefer einsteigen. Die Begriffe Böse und Bosheit beschreiben eigentlich keine Eigenschaft. Es geht eher um eine Haltung. Auch eine bestimmte Handlung kann böse sein. Bosheit ist eine gottfeindliche Haltung, die sich auf allen Gebieten des Lebens auswirkt. Der Mensch kann bei seinen Entscheidungen zwischen zwei Polen wählen: gut oder böse. Das Wissen um gut und böse, das hat der Mensch bekommen, als er vom Baum der Erkenntnis von gut und böse gegessen hat. Jetzt weiß der Mensch also Bescheid. Das Problem ist nur, er ist gar nicht fähig, aus eigener Kraft das Gute zu tun. Er wüsste, was gut ist, aber er schafft es nicht, das zu tun. Der Böse, also das Böse in personifizierter Form, hat in der Bibel zwei Namen, einen hebräischen und einen griechischen. Auf Hebräisch, vom Hebräischen kommt der Ausdruck Satan. Das ist einfach das hebräische Wort Satanas. Und das bedeutet Teufel. Es gibt auch ein Verb dazu, Satan. Und das bedeutet hindern, stören, aufhalten, stoppen. Der Teufel ist also der Hinderer, der Störer, der Aufhalter, der Stopper. Und im Griechischen gibt es das Wort Diabolos. Das ist der Durcheinanderwerfer, der Entzweier. Und damit haben wir schon eine sehr gute Beschreibung von dem, was der Böse tut und was das Böse ist. Böse ist alles, was die Ordnung und die Pläne Gottes stört. Bosheit als Gesinnung ist die Auflehnung gegen Gott, also der Trieb, Gottes Pläne zu behindern. Bosheit ist Rebellion gegen Gott. Da wird die göttliche Alleinherrschaft in Frage gestellt. Das klingt jetzt so, als wären das ganz bewusste Pläne. Rebellion gegen Gott, so als hätte es davor irgendwie ein Manifest gegeben, in dem die Revolutionspläne ausgearbeitet wurden und jetzt setzt man das irgendwie um. Aber so ist es nicht. Die wenigsten tun Böses, um Böses zu tun, weil sie Böses tun wollen. Manchmal tut man einfach irgendwas, ohne groß nachzudenken. Aber dabei fragt man eben auch nicht nach Gott. Und das ist schon eine Störung von Gottes Plänen. Oder man tut Dinge in der Überzeugung, dass es richtig ist. Oder man dazu ein Recht hat. Es ist tatsächlich so, dass wir uns meistens in irgendeiner Form gerechtfertigt fühlen, auch wenn wir etwas Böses tun. Aber nicht immer liegt unser Gefühl da richtig. Die Definition, was gut und was böse ist, müssen wir uns von Gott holen. Sein Wort muss unser Maßstab sein. Nun ist es ja klar, wenn wir gegen Gott handeln, dann haben wir ein Problem. Er wird nicht gutheißen können, was wir tun, wenn er es doch ganz anders haben will. Also haben wir ihn zum Gegner, wenn wir Böses tun. Keine gute Konstellation. Wir sollten das Böse also auf gar keinen Fall verharmlosen. Und auch nicht das Böse in personalisierter Form, also den Bösen, den Teufel. Er ist keineswegs harmlos. Und damit sind wir bei unserem zweiten Punkt. Der und das Böse, das ist nicht zu verharmlosen. Schauen wir noch einmal auf die Beschreibung des Sündenfalls im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Da wird sofort deutlich, wie hinterlistig die Sache mit dem Bösen ist. Im Garten Eden wird von einer Schlange erzählt, die Eva zum Bösen verführt. Die Schlange macht für uns das Böse greifbar. Sie steht für die Realität des Bösen. Später wird die Schlange mit dem Teufel gleichgesetzt, aber in der Erzählung des Sündenfalls ist das noch gar nicht so wichtig. Die Schlange sagt zu Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Das hat er nicht gesagt. Eva stellt das auch gleich klar. Doch, wir dürfen essen, nur von dem einen Baum nicht, sonst werden wir sterben. Aber die Schlange lässt sich nicht so leicht abwimmeln. Nein, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und damit war der Zweifel gesät. Gottes Wille war in Frage gestellt. Gottes Motivation wirkte plötzlich irgendwie nicht mehr so richtig gut. Ganz geschickt hat die Schlange es hinbekommen, dass die Sünde, die Übertretung von Gottes Vorschrift, scheinbar eine Belohnung nach sich zieht. Das Vorgehen der Schlange ist wichtig. Im Grunde läuft es bis heute immer noch so. Es läuft so mit dem Bösen. Die Schlange wendet keine Gewalt an. Sie wirkt durch ihr Gift. Unscheinbar. Ein durchsichtiger Tropfen wird injiziert. Aber die Wirkung ist auch nicht schlagartig, sofort da, sondern sie kommt ganz schleichend, aber genauso sicher und tödlich. Und so wird auch die Sünde immer wirken, wie Gift, unscheinbar, unauffällig, fast unbemerkt. Aber am Ende stirbt man eben doch. Am Ende überwältigt sie uns. In dieser Form wird das Böse uns immer wieder anschleichen. Wir werden es kaum merken, bis es zu spät ist. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8, wird der Teufel nochmal mit einem anderen Tier verglichen. Auch dieses Tier ist alles andere als harmlos. Dort heißt es, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet, heißt es dort. Also lasst euch nicht durcheinanderbringen, weder durch leise, listige Worte, noch durch lautes, lärmendes Brüllen. Haltet fest am Glauben, schaut auf Gott, hört auf seine Worte, vertraut ihm und folgt ihm und tut, was er will. Im Grunde ist es immer das Ziel des Bösen, dem Willen Gottes entgegenzuwirken. Hindern, stören, aufhalten, stoppen, durcheinander werfen, entzweien, das sind die bösen Aktivitäten. So ist alles, was dem Willen Gottes widerspricht, böse. Es ist zum Beispiel böse, alles das, was gegen das blühende, üppige, volle Leben gerichtet ist, inklusive zum Beispiel Krieg und Ausbeutung und auch Abtreibung. Böse ist das, was gegen ein gutes, geselliges, friedvolles Zusammenleben gerichtet ist, inklusive Streit und Unversöhnlichkeit und Ausgrenzung und Getratsche. Böse ist auch, was gegen Gerechtigkeit und Frieden gerichtet ist, inklusive Egoismus und Machtmissbrauch und Unterdrückung. Böse ist, was gegen die Liebe in ihren verschiedenen Ausprägungen gerichtet ist, gegen die Freundschaft, gegen die Barmherzigkeit, gegen die Nächstenliebe, gegen die Feindesliebe. Und wir merken schon, vom Bösen gibt es ganz große und ganz kleine Versionen. Aber alle sind gleichermaßen gegen Gottes Willen gerichtet. Und wir müssen nicht zum Massenmörder werden. Es genügt schon, auf seine Schwester zornig zu sein oder seinen Bruder einen Idioten zu nennen. So hat es Jesus gesagt. Bisher haben wir in erster Linie vom Bösen in sehr allgemeiner Form gesprochen. Die Bibel ist aber ganz klar, wir haben es weder nur mit bösen Menschen zu tun, noch geht es lediglich um böse Systeme oder Prinzipien. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Uns im Westen ist diese unsichtbare Welt weitgehend unbekannt. Die Aufklärung hat erfolgreich alles Übernatürliche aus unserer Vorstellung wegrationalisiert. Und doch ist es da. Frag mal in Afrika nach oder in Teilen Asiens. Missionare in diesen Teilen der Welt können so manche Geschichte erzählen von Dämonen und Zauberkräften und seltsamen Vorgängen. Neben unserer sichtbaren Welt gibt es eben auch eine Welt, die wir nicht sehen, eine unsichtbare Welt, die aber genauso real ist. Viele Filme, Spiele, Fantasy-Bücher und so weiter, die spielen mit der Vorstellung von einer unsichtbaren Welt, von dieser Welt, die wir nicht so kennen. Das macht mich wirklich nicht immer glücklich, muss ich gestehen. Denn da wird irgendwie doch verharmlost, was eigentlich alles andere als harmlos ist. Gerade in dieser Woche habe ich von einem Christen gehört, in dessen Familie es früher üblich war, mit der unsichtbaren Welt Kontakt aufzunehmen. Das war, bevor er sein Leben wirklich Jesus gegeben hat und ganze Sache gemacht hat mit seinem Glauben. Aber da gab es dann statt Kaffeekränzchen ein Familientreffen zum Gläserrücken. Und mitnichten war das nur ein Spiel. Die Antworten waren echt von außen geführt. Was ich allerdings bezweifle, ist, dass die Antworten immer wahr waren. Denn Jesus, der sich wohl auskennen sollte, bezeichnet den Teufel als Vater der Lüge. Lüge ist ein Geschäft. Lüge ist sein Geschäft. Er versucht, uns hinters Licht zu führen, wo er nur kann. Wir können davon ausgehen, dass sich der Böse normalerweise eben nicht zu erkennen gibt. Er wird sich tarnen. Er wird im Verborgenen bleiben wollen und von dort aus agieren. So ganz endgültig wird diese Tarnung erst auffliegen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Bis dahin müssen wir damit leben, dass wir immer wieder einmal hinters Licht geführt werden. Und deshalb Obacht. Lieber mehr Vorsicht walten lassen als zu wenig. Kommen wir zu einem dritten Punkt, die Macht des Bösen. Das ist ganz interessant, sie ist eingeschränkt. Eine ganz wichtige Szene, die vom Satan spricht, finden wir im Buch Hiob. Und hier wird eines ganz deutlich, die Macht des Bösen ist eingeschränkt. Da will uns Gottes Wort mit ganz tiefer Zuversicht erfüllen. Die Szene spielt im himmlischen Thronsaal, in der Schaltzentrale, da, wo Gottes Macht sich zentriert. Und da ist so die Versammlung, die Ratsversammlung, und dazu gehört dann auch interessanterweise der Satan. Und er hat so ein paar Vorschläge, den Hiob betreffend, wie man den mal so ein bisschen piesacken könnte. Aber wenn wir das anschauen, dann stellen wir fest, das Gespräch wird von Gott eröffnet. Und Gott ist es auch, der die Fragen stellt. Und er setzt die Grenzen. Auch als Hiob dann nach den ersten Angriffen des Teufels weiter Gott treu bleibt und der Satan ihn noch mal stärker in die Mangel nehmen darf, da wird klar, Gott hat das alles in seiner Hand. Es geht nichts über Gottes Willen hinaus. Er hat die Macht über alles, was da geschieht. Man darf vom Satan nie reden, ohne quasi gleich diesen himmlischen Thronsaal so in den Blick zu nehmen. Dort gibt es einen einzigen Chef, und das ist Gott. Satan hat keine eigene Machtbefugnis. Er ist nicht unabhängig. Und das ist wichtig, dass wir das im Blick behalten, wenn wir über das Böse und über den Bösen sprechen. Ich weiß, dass hier jetzt gleich irgendwie die Frage aufkommt, ob denn das Böse, das wir erleben, nicht womöglich dann von Gott kommt, wenn das so ist. Aber diese Frage, so ernst sie doch ist, ist doch irgendwie philosophischer Natur. Die Bibel beantwortet sie gar nicht so umfassend. Wir werden uns mit der Erkenntnis begnügen müssen, das Böse ist da, es geschieht, es trifft auch uns, aber es wird nie außerhalb von Gottes Einflussbereich sein. Gottes Macht ist immer größer. Der auferstandene Jesus hat dazu auch was zu sagen gehabt. Im Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 18, da sagt er: Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Also überlegen wir mal ganz kurz, wie viel Macht hat jetzt noch der Teufel? Nein, Jesus ist für uns gestorben. Er hat das Leben an sich gerissen danach in seiner Auferstehung und ihm ist alle Macht gegeben. Und zwar sowohl in der unsichtbaren Welt des Himmels als auch in unserer Welt hier, wo wir manchmal mit dem Bösen zu kämpfen haben. Im Grunde müssen wir gar nicht so viel vom Teufel reden. In unserer Zeit hat man ja auch fast eine gewisse Scheu, den Teufel überhaupt zu erwähnen. Da wird man ja irgendwie gleich als Hinterwäldler angesehen, wenn man irgendwie damit kommt. Aber wir müssen auch gar nicht davon reden. Das Böse können wir trotzdem ernst nehmen. Wer ständig vom Teufel redet und von seinem Einfluss, der gibt ihm eigentlich viel zu viel Macht, viel mehr Macht, als die Bibel ihm gibt. Denn in der Bibel hat Jesus alle Macht. Im apostolischen Glaubensbekenntnis schlägt sich das auch nieder. Da wird festgehalten, was wir Christen glauben, was wichtig ist für unseren Glauben. Und der Teufel kommt darin interessanterweise überhaupt nicht vor. In diesem Bekenntnis, da hat die Kirche alles geklärt, was heilsentscheidend ist. Und der Teufel ist es offensichtlich nicht. Er ist unter der Macht des Allmächtigen. Jesus ist der Herrscher zu Rechten Gottes. Jesus ist der Richter über die Lebenden und die Toten. Wem seine Sünde vergeben ist, über den hat der Teufel keine Macht mehr. Die Auferstehung und das ewige Leben, die sind ihm gewiss. Das ist wichtig und das muss festgehalten werden. Der Teufel ist Nebensache. So ist das also. Also Vorsicht vor den Verführungen des Bösen, ja, Vorsicht, ja. Aber Angst vor dem Bösen, vor dem Satan und vor seinen Machenschaften, völlig unnötig. Jesus hat alle Macht. Ihm ist alle Macht gegeben. Basta. Ich habe das einmal erlebt, so ganz persönlich. Da war ich ganz frisch zum Glauben gekommen, noch als Jugendlicher. Und so in den Freundeskreisen, in denen ich da so verkehrte, war auch eine junge Frau, die in irgendeiner Form sich mit der dunklen Seite der Macht sozusagen abgegeben hat. Sie betrieb irgendwie Magie und war da mit anderen zusammen auch so am Beten und versuchte irgendwie Leute zu beeinflussen mit ihrer Macht, die sie da versuchte, sich vom Teufel zu holen. Und ich fand das ganz interessant. Sie sagte damals: Bei dir haben wir es auch probiert, aber bei dir geht das nicht, denn du hast ein Zeichen, ein Kreuz auf der Stirn und wir können bei dir nichts ausrichten. Es gibt also eine reale Welt, die unsichtbar ist, wo auch Mächte wirken, die wir nicht wirklich kennen. Aber es gibt genauso auch in dieser unsichtbaren Welt die Macht von Jesus, die uns, wenn wir ihm gehören, schützt und bewahrt und es nicht erlaubt, dass wir angetastet werden. Das finde ich sehr beruhigend. Kommen wir zu einem letzten Punkt, das Böse in uns. Hier sollte eigentlich unser Augenmerk liegen. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. In Matthäus 13, Verse 24 bis 30, da erzählt Jesus das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Da hat ein Bauer Weizen ausgesät und während er schläft, kommt ein Feind und sät Unkraut dazwischen. Echt gemein. Und beides wächst dann zusammen auf. Ausgesprochen ärgerlich. Die Arbeiter fragen dann, sollen wir denn vielleicht das Unkraut ausreißen? Und sie bekommen zur Antwort, nein, denn wenn ihr das tut, dann würdet ihr neben dem Unkraut auch noch den Weizen mit ausjäten. Lasst beides miteinander aufwachsen bis zur Ernte. Die Dinge, lernen wir daraus, sind einfach stark miteinander verflochten. Das Böse und das Gute sind immer dicht beieinander und manchmal unterirdisch, unsichtbar sind sie verflochten und wir nehmen es gar nicht richtig wahr. Das Böse behandeln wir eigentlich erst dann richtig, wenn wir die Fehler nicht nur bei den anderen suchen, sondern eben auch bei uns selbst. Also nicht mit Fingern auf andere deuten, sondern schauen, was in unserem eigenen Leben böse läuft und wo wir falsch handeln. Das ist der Blick, den wir einnehmen müssen. Als Jesus seinen Jüngern das Beten beigebracht hat, da hat er sie unter anderem eben auch diese Zeile gelehrt. Wir haben es vorhin ja gebetet. Er hat gesagt, und erlöse uns von dem Bösen. Jesus hat nicht gesagt, und erlöse uns vom Satan. Die Realität des Bösen, die wird ernst genommen und wir müssen sie gar nicht unbedingt personalisieren. Erlöse uns von dem Bösen, das reicht. Das Wichtigste ist, das Böse in uns wahrzunehmen. Ich habe eine Tendenz zum Bösen. In meinem Lebensumfeld kann es das Böse geben. Auch in unserer Gemeinde kann es Böses geben, in unserer Familie. Da, wo ich das Sagen habe vielleicht, auf der Arbeit, da überall kann sich das Böse breit machen. Darauf muss ich gucken. In der Bergpredigt kritisiert Jesus die Leute, die andere auf einen Splitter im Auge hinweisen und dabei aber das Wichtigste übersehen. Sie selbst haben in ihrem eigenen Auge einen ganzen Balken. Und das muss immer wieder meine Frage sein. Wo habe ich meinen Balken, den ich gar nicht wahrnehme? Wo übersehe ich das Böse in meinem Leben? Im Psalm 139 betet David, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen will, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Das ist ein Gebet, das mit dem Bösen im eigenen Leben rechnet, es aber nicht dabei belassen will. Und ich denke, in diese Richtung sollte sich unser Umgang mit dem Bösen beschäftigen. Ich denke, es ist nicht dumm, das Böse ernst zu nehmen. Denn Gott nimmt es ernst. Im Grunde ist die ganze Sache mit Jesus und seinem Tod deswegen nötig gewesen, um uns von dem Bösen zu erlösen und uns einen Neuanfang zu schenken, wo das Böse nicht mehr seine Macht ausüben kann. Wenn du nach Gottes Willen leben willst, dann sollte dich interessieren, wie du das Böse aus deinem Leben entfernen kannst und wie du es in Zukunft meiden kannst. Und wenn du dich einmal in deinem Leben mit der dunklen Seite, mit der dunklen Welt des Satans und des Bösen eingelassen hast, dann löst dich bewusst davon. Wir können dir dabei als Gemeinde auch gern helfen, diese dunkle Seite in deinem Leben zu brechen, damit auch du einen Neuanfang haben kannst, ohne die Macht des Bösen in deinem Leben. Eingangs hatte ich Siegfried Zimmer erwähnt und er hat ein schönes Gebet formuliert, basierend auf dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Ein gutes Gebet, wie ich finde. Ein Gebet darum, dass das Böse in unserem Leben ja nicht so um sich greift, sondern dass das Gute in unserem Leben gefördert werden möge und dass das Böse eben keine Macht bekommt. Ich gebe es hier einfach mit eigenen Worten wieder. Lieber Vater im Himmel, erlöse mich von dem Bösen. Du siehst das viele böse Unkraut in meinem Herzen. Lass es nicht den Weizen überwuchern. Ich vertraue dir den Weizen an. Lass ihn stark werden und reifen. Schenk, dass ich in meinem Leben gute Früchte hervorbringe, zum Wohle der anderen Menschen. Und schütze meine Mitmenschen vor dem Unkraut in mir. Pass auf mich auf, dass ich nicht an anderen Menschen schuldig werde und sie verletze. Vielleicht könnten wir anfangen, so zu beten. Und ich glaube, dann hat das Böse seine Macht verspielt in unserem Leben. Amen.